Wir wollen Pfingsten wirklich feiern. Pfingsten, das Fest, wo der Geist Gottes gegeben wurde. Und ich lese euch kurz was vor. Ich wollte vorhin, habe ich so nachgeschlagen, wo steht der Vers? Habe es überlegt und schlag auf und habe ihn direkt aufgeschlagen. Also das ist direkt vom Herrn jetzt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So, was hier steht, ist, es ist ein Geist der Erweckung. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Das ist die größte Kraft, die man überhaupt haben kann oder die es überhaupt gibt, dass jemand vom Tod aufersteht. Es gab noch keine größere Kraft hier auf Erden. Es wird nie eine größere geben. Die Erweckungskraft von Tod in Auferstehung. Das ist unglaublich, welche Kraft freigesetzt wurde in der Auferstehung Jesu Christi. Und das war der Heilige Geist. So, er ist ein Geist der Erweckung. Sag mal, Geist der Erweckung. Das ist er wirklich. Und er stellt sich so vor. Und wenn er Jesus, und es steht genauso hier, wenn er Jesus aus den Toten auferwecken konnte, Jesus, der wirklich ganz unten war, ja, im Totenreich war er ja, in dem Moment. Wenn er ihn auferwecken konnte, steht hier, kann er auch dich und mich auferwecken. Unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Er kann uns auferwecken zu neuem Leben. Und das hat ganz klar damit zu tun, wir sind von Neuem geboren, da ist schon was auferweckt. Wir sind Auferstandene. Das ist schon passiert. Aber es ist auch eine Erweckungskraft, die in meinem Leben immer und immer wieder greifen kann und wird, wenn ich ihm Raum gebe. Und die Botschaft heute Abend ist eine sehr simple. Erweckt Leben. Das ist übrigens der Name meines Dienstes. Erweckt Leben. Wenn ihr auf meine Homepage kommt, werdet ihr das sehen. Erweckt Leben. Und es hat auch einen Grund. Weil ich so brenne für diese Botschaft. Und ich so erschüttert war am Anfang dieses Jahres schon wieder, wie der Heilige Geist doch drauf ist und was er machen will. Und ich ihn völlig unterschätzt habe. Ich ihn völlig ignoriert habe in meinem Leben. Und er sich als Erweckungsgeist, als Geist der Erweckung vorgestellt hat, immer wieder die letzten Jahre. Und das ruiniert mich, wenn ich ihn erlebe mit seiner Erweckungskraft. Und es ruiniert mich danach, weiterzuleben, als wäre nichts gewesen. Ich kann dann nicht mehr weiterleben, weil es so krass ist, was er machen kann in deinem Leben. Was er bei dir und bei mir machen kann. Warum? Weil es der gleiche Geist ist, der auch Jesus auferweckt hat aus dem Tod. So, nur kurz ein paar Sätze zu mir. Ich bin selbstständig und unterwegs, vor allem gerade in Firmen und Unternehmen. Ich war kürzlich bei der Deutschen Telekom, ich bin bei Edeka unterwegs gewesen und ich war kürzlich in Köln in irgendeinem Top-Büro oben, hab die ganze Stadtsilhouette gesehen, weil der Herr mich einfach gerade momentan mit ausgesandt hat in Unternehmen. Ich darf dort Trainings machen über Wertschätzung, wie man miteinander umgeht. Und hier und da darf ich von meinem König bezeugen. Das ist total stark. So, das ist die eine Sache. Ich bin auch im Leib Jesu noch viel unterwegs und mein Team möchte ich euch noch vorstellen. Das sieht so aus, wenn es dann funktioniert. Geht's? Nee? Okay, kannst du kurz weitermachen? Ja? Oder hat es. Ist on? Ja? Geht's bei dir auch nicht? Okay, er kriegt das irgendwie hin. Ja, ihr werdet es dann hören. Auf jeden Fall, mein Team ist meine Familie, bestehen aus 5 Personen, meine Frau, ich und meine Kinder. 3. Und die sind auch jetzt, haben mich heute schon ganz lieb verabschiedet und Kuss hier, Kuss da und wir haben zusammen das Abendmahl genommen, hier sind sie. Das ist mein Team. Und wir erleben es gerade enorm stark. Also ich muss ja recht oft weg, irgendwelche Stadt fahren, ins Ruhrgebiet jetzt oft oder nach Bonn oder wo auch immer. Und das ist total schön, wie sie immer wieder für mich beten und auf dem WhatsApp mir dann eine Nachricht schicken und so und mich ermutigen und so. Das ist voll klar. Das ist mein Team. Ja? Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, was so die letzte Zeit, machen wir weiter, für mich so zentral war. Und zwar, kommt gleich ein Bild von einer schönen Welle. Ja, okay. Ist nicht so wild, die Welle kommt. Was mich bewegt hat die letzten Jahre, dass es immer wieder diese Zeitpunkte gab, wo der Geist Gottes uns ergriffen hat. Und wir hatten nicht die einfachsten Jahre hinter uns als Familie. Da gab es ganz viele Verluste auch. Liebe Menschen, Familienangehörige, es gab verschiedenste Sachen. Und wir hatten es nicht einfach in all dem. Aber der Geist Gottes hat uns immer und immer wieder überrascht mit Erweckungskraft. Weil er uns nie in keinem Zeitpunkt allein lässt. Und so hat er uns Anfang dieses Jahres, meine Frau und ich, haben gebetet miteinander, hat er uns so richtig heimgesucht. Wir hatten eine Zeit in unserem, eigentlich, es war im Wohnzimmer, sie kam zu mir und sagte, komm Schatz, hey, irgendwie da stresst mich was, komm, lass uns miteinander beten. Und dann habe ich gesagt, jawohl, das machen wir jetzt. Und dann habe ich ein bisschen prophezeit, ein paar Sachen gebetet, sie hat ein paar Sachen gebetet. Dann haben wir gesagt, oh, irgendwie ist es stark, lass uns mal weiterbeten. Und dann haben wir weitergebetet und dann sind wir aufs Sofa rübergewandert und haben dort weitergebetet. Ich habe die Gitarre geschnappt, habe einfach Anbetung gemacht, ein bisschen Gott gelobt. Und plötzlich kam wirklich eine Atmosphäre des Himmels in diesen Raum. Und wir haben gespürt, wie der Geist Gottes uns aufmöbelt. Wie er uns heimsucht und wie Dinge abfallen. Meine Frau hat eine Vision gehabt von Sachen, die abfallen und die wirklich von diesem Zeitpunkt an weg waren. Also richtige Befreiung passiert. Ich habe Sachen erlebt, gespürt. Wir haben so eine Kraft von Erweckung gespürt. Da denkst du in dem Moment, ich glaube alles, was in der Welt passieren kann, wenn du diese Kraft spürst. Du kannst das Bild einfach wegmachen. Wenn es nicht klappt, kein Problem. Hat er sich aufgehört. Mach es einfach mal weg. Ja. Ja gut, okay, meine Welle. Warum ich dieses Bild zeige, ist, weil in meinem Lebensbuch möchte ich wissen und sehen, dass die Bewegung und die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar war. Wenn ich mein Lebensbuch lese eines Tages von vorne bis, ich will sehen, dass die Kraft des Heiligen Geistes mich angetrieben hat. Die Welle und die Kraft des Heiligen Geistes, das soll mich ausmachen. So als wir da Anfang dieses Jahres, war im Januar, dann in diesem Zimmer waren und wirklich diese Kraft erlebt haben, ich weiß nicht, wie lange es ging, wie lange wir angebetet haben, ich weiß es nicht mehr, habe ich in meinem Geist gespürt, das ist jetzt so eine Sogkraft, da wird es jetzt gleich klingeln. Und jemand, nämlich unsere Nachbarn, die über uns wohnen, ein junges Pärchen von den Vineyards, ein Beter, die werden jetzt gleich klingeln, weil sie das spüren. Und macht, wir haben kaum ein paar Augenblicke später, macht Ding-Dong, ne? Und sie stehen vor der Tür. Ja? Und es ist nicht so, dass sie jetzt ständig klingeln, weil wir sehen uns ja ganz oft, wir verstehen uns auch super, wir sehen uns ganz oft, und normalerweise klingeln wir jetzt nicht so oft. Ja? Aber dann klingelt sie stehen vor der Tür und wir sagen, wir warten schon drauf, kommt rein, wir beten. Ja? Und dann haben wir für die gebetet. Und dann kam die Kraft über die. Ja? Und die haben richtig tief was empfangen, wir haben prophezeit, es ist was durchgegangen. Dann mittags kam mein Bruder mit seiner Frau vorbei und die haben auch gerade eine schwierige Zeit gehabt und ein paar Sachen. Und ich sage, kommt rein, wir müssen für euch auch beten jetzt. Und dann kommen die rein und wir beten für die. Und dann hat mein Bruder diesen Geist der Erweckung erlebt über die nächste Zeit. Und er hat es richtig gespürt, dieser Geist der Erweckung. Hat auch von Dingen, die er erlebt hat in den 90er Jahren, ja, wo diese Erweckungen waren in Pensacola und wo überall, wie das in ihm wieder aufgeflammt ist. Erweckung heißt nämlich auch, dass Altes, was gut war, was Gott schon gegeben hat, wieder aufflammt. Und das soll auch diese Tage passieren. Das wieder aufflammt, wenn du Dinge erlebt hast mit dem Heiligen Geist in deinem Leben, die können von einem auf den anderen Moment sofort wieder komplett da sein. Das ist das Krasse bei Erweckung. Ja, es geht von einem Tag, du denkst, ich habe jetzt jahrelang das nicht mehr erlebt oder nicht mehr gehabt und in einem Moment ist es wieder da. So haben wir das im Januar erlebt. In einem Moment wieder alles zu glauben, alles zu hoffen, alles zu wissen. Also nicht alles zu wissen, aber so zu wissen, es passt, es ist richtig, das ist der Weg. Erweckt Leben. Das ist unser Ziel. Falls es weitergeht, mach mal weiter. Okay, lass mal einfach das Bild stehen für den Abend, das ist gut. Ja. In der Bibel gab es immer wieder Propheten, die haben ihren Finger erhoben und haben gesagt, hier muss ich was ändern im Volk Gottes, das kann nicht sein. Und Keith Green, das finde ich so ein moderner Prophet gewesen. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Das war 1980, er hat seinen Finger erhoben, er hat wunderbar gesungen, er war schon als Kind begabter Musiker. Aber er hat den Geist Gottes erlebt und er war einer dieser Propheten, so ein bisschen Johannes der Täufer mäßig, ja? Bisschen rau auch manchmal. Und hat sehr klar gesagt an dieses Volk damals, das war Amerika, ja, christliche Nation, jeder Zweite sagt, er ist wiedergeboren und er sagt, es kann nicht sein, dass ihr so lebt. Es kann nicht sein, dass ihr Christen seid und er brennt überhaupt nicht für den Herrn. Es kann nicht sein, dass ihr Christen seid und seid nicht in der Mission. Er hat ein paar krasse Dinger gebracht. Und er hat manchmal so ganze Stadien, ich weiß nicht, wie groß die Gruppen waren, ganze Hallen gefüllt. Und wenn er gesungen hat und wenn er gepredigt hat und wenn er aufgerufen hat zur Buße, zur Umkehr, wenn er das Volk zurückgerufen hat zur Erweckungskraft, da sind die gekommen und haben geweint und haben geschluchzt und haben Buße getan von ihrem lauen Leben. Sind zum Teil unter Klavier gelegen und haben geweint. Und so gab es in der Bibel, warum zeige ich das? Weil es in der Bibel immer wieder Propheten gab, die aufgestanden sind und die gesagt haben, so geht es nicht weiter, Volk Gottes, so geht es nicht weiter. Es kann nicht sein, dass ihr in Lauheit seid. Es kann ja sein, dass ihr nicht voll Feuer seid für den Herrn. So Propheten wie zum Beispiel Jeremia, ein Prophet wie Hosea, das waren solche Leute, die gesagt haben, das Feuer ist nicht mehr da. Ihr betet nur noch mit den Lippen an. Ihr habt nicht mehr den Herrn vor Augen. Kommt zurück zum Herrn. Und solche Sachen brauchen wir. Macht es mal kurz zurück, eins zurück. Mach mal eins vor. Genau, da kommt dieser Vers. Jeremia war das, ne, hier. Pflüget einen Neubruch, sagt er dann. Er sagt zu dem Volk, umpflügen, das kannst du so nicht lassen, das muss man umpflügen. Ja? Sät nicht unter die Dornen. Er kennt das Gleichnis von Jesus aus Lukas 8. Ja, es gibt auch in anderen Evangelien, wo Jesus dieses vierfache Ackerfeld aufzeigt. Kennt ihr, ne? Und dann gibt es einen Acker, da geht der Same gar nicht erst rein, weil da Felsen ist und so weiter. Und der dritte Acker ist sozusagen der, und das unter die Dornen fiel. Ja? Und das ist nicht von Jesus erfunden, das hat er aus dem Alten Testament. Das hat er von einem Propheten namens Jeremia geklaut. Nein, er ist einfach das Wort Gottes und er hat das Wort Gottes gebracht. Er hat einfach das Wort Gottes gebracht. Und in dem Moment ist auch Jesus jemand, der als Prophet hier steht und das Gleiche sagt. Er sagt, sät nicht unter die Dornen. Ja? Das unter die Dornen fiel, das sind die, welche gehört haben und werden unter dem Reichtum und den Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen nichts zur Reife. So, und das ist genau, was Keith Green damals in Amerika, 70er, 80er angesprochen hat. Die Gesellschaft, die sich so christlich nennt, die so fromm tut, lebt nicht in dieser Nächstenliebe, lebt nicht in diesem Feuer, bringt das Evangelium nicht mehr weiter. Wir sind so selbstzufrieden geworden. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann für ein Volk Gottes. Es wird selbstzufrieden. Es ist sich selber genug. Wir langweilen uns auch irgendwie dran. Aber wir sind satt gesessen von gegessen von Wort Gottes, von ganz vielen, was ganz viele Leute gesagt haben. Wir haben Reichtum, wir haben Vergnügungen, wir gehen mal hierhin und mal dahin. Ach, wenn es eine schöne Konferenz ist, gehe ich halt mal dahin. Aber sind wir wirklich im Feuer? Sind wir wirklich erweckt? Und das ist das, was Jesus aufkreist von Jeremia. Das war damals so im Alten Testament, zu Zeiten von Jeremia im Volk Gottes. Und es ist wieder so, Jesus spricht es an und ich sage und behaupte, es ist heute noch so. Und Gott ruft uns mit diesem Wort und sagt, pflüget ein Neubruch. Weißt du, was das Problem ist? Wenn wir Predigten hören und sagen, boah, die war jetzt gut, die Predigt. Boah, die hat mich voll angesprochen. Das Problem ist nicht, dass wir nicht berührt werden. Ich kenne so viele Menschen, inklusive mir selber, die so oft und so viel berührt werden von Gott. Wir alle wurden schon berührt, sonst wäre ja nicht hier. Also es ist kein Problem, berührt zu werden in einer Veranstaltung. Es ist kein Problem, angesprochen zu werden vom Geist Gottes, weil er ja wirkt. Und wenn dann das Wort Gottes da ist und jemand das verkündet oder in der Anbetung, du bist berührt. Aber der Punkt ist nicht, dass du berührt wirst. Der Punkt ist, dass dein Leben umgedreht wird und der Same wirklich wächst am Ende. Und viele sind so oft berührt, aber es wächst einfach nicht richtig. Es kommt nicht richtig in die Puschen. Du hast eigentlich eine Berufung, aber irgendwie kommt es nicht voran. Was ist denn das Problem? Das Problem ist ein harter Acker. Sagt Jesus hier, nicht ich. Er sagt, wenn du säst auf einen harten Acker, der nicht gepflügt ist, dann wächst da halt nichts, da wachsen nur Dornen. Und die ersticken noch den Samen. Und wir sind oft in dieser westlichen, das ist eine Botschaft eigentlich für die ganze westliche Christenheit. Wir sind in unserem Wohlstand, der übrigens nichts Schlechtes ist. Ich finde es gut, dass wir Wohlstand haben in der Gesellschaft. Ich bete auch, dass er erhalten bleibt. Aber dieser Wohlstand hat einen Fallstrick und das ist das, dass wir selbstgenügsam sind, dass wir einfach nur es laufen lassen in einer gewissen Lauheit und unser gut, ich sag's mal, fromm, christlich, bürgerliches Leben leben. Ja, ein Haus, ein Hund, ein Hof, ja, oder sowas. Und das als sicher, also vor allem die Schwaben wollen es dann auch immer schön sicher haben, auch mit den Finanzen und so, dass auch alles passt. Und hier und da holen wir uns Berührungen. Aber wir wundern uns, dass die Berührungen uns nicht transformieren. Es gibt keine Generation, die so viel Wort Gottes gehört haben wie wir. Vor 50 Jahren, ein Bibelschulabgänger hat weniger Botschaften gehört als du heute. Obwohl du nicht auf der Bibelschule warst vielleicht. Ich glaube, dass Gott eine Bewegung schenken will, die umpflügt. Dieser Geist der Erweckung hat die letzten Jahre immer wieder Krasses gemacht und das hat mich jedes Mal erschüttert. Vor 2 Jahren war ich in der Nähe von Frankfurt, Hanau, in so einem Seminar, durfte das leiten oder da als Referent dienen und ich war eigentlich krank davor. Ich war völlig ausgenockt. Ich habe schon alle möglichen Leute angerufen im eigenen Team damals, bei Passion und dann habe ich andere angerufen, da konnten alle nicht, die waren alle irgendwo anders eingeteilt und ich weiß nicht, ich habe alles probiert, Leute zu erreichen, die mich vertreten könnten, weil ich wirklich krank im Bett lag. Ja, ich konnte auch nicht mehr reden, nichts. Und da hat er, es war ein Heilungszentrum dort, hat er angerufen und gesagt, Johannes, überleg nicht, ob du nicht doch kommst, wir sind ja hier ein Heilungszentrum. So, und du kannst ja frei entscheiden und so, ich will dich nicht beeinflussen, aber es könnte ja sein, dass du hier auch geheilt wirst. Ne? Und dann haben wir telefoniert und irgendwas ist passiert, in dem Moment war ein Glaube da, dass ich da jetzt hinfahre. Und ich bin auch schon noch so ein bisschen nicht so fit gewesen, aber ich bin hingefahren. Wir sind einen kleinen Lobpreisteam 2 dabei gehabt und wir sind zu dritt hingefahren. Und weißt du, Gott überrascht dann. Dann bist du dort auf dem Seminar. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll dort. Ja, ich war völlig schwach. Und dann hat uns Gott überrascht diese Tage. Und es ging die ganze Zeit um diese Botschaft. Ich wusste das aber vorher nicht. Und da kam dieser Geist der Erweckung wieder. Und diese Gruppe, das war gar keine große Gruppe, es waren 30 Leute vielleicht, nicht mal. Ja? Die haben samt mit mir inklusive, wir alle haben Buße getan für Lauheit in unserem Leben. Und dass wir die Leidenschaft für Jesus nicht mehr so haben, wie wir sie vielleicht schon hatten. Dass unser Herz nicht mehr brennt voller Leidenschaft. Hey, die sind da am Ende so zu dritt, so umarmt und geheult und haben das gebetet und vor den Herrn gebracht. Da war so eine Kraft da, auch eine Buße da und dann war auch so eine Kraft da. An dem Abend dann habe ich geredet über Gegenwart Gottes, ich konnte kaum noch predigen, wir haben so gelacht. Es war die Salbung, die kam in Wellen rein, ich wusste nicht mehr, wie ich die Predigt noch zu Ende kriegen soll. Der ganze Raum war in so einem freudigen, heiligen Geist, soaking Gelächter, ich kann es doch nicht beschreiben, es war der Hammer. Die ganze Heimfahrt noch haben wir davon fröhlich genossen, ja, das war unglaublich, wie Gott es dann auch bestätigt. So, das war ein Erlebnis für mich, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, weil ich gedacht habe, das, was ich an diesem Wochenende erlebt habe, das, was Gott gesprochen hat, dieser erweckte Lebensstil, so wie er sich vorgestellt hat, was er mir für eine Perspektive gegeben hat, Das ist der Maßstab und nichts anderes. Die Zeiten drauf, damals schon, hatte das Auswirkungen, dann ging es auch wieder ein bisschen weg und da gibt es Phasen hin und her, das ist keine Frage, aber ich bin ruiniert fürs Leben. Ich bin echt ruiniert. Ich sage auch meiner Frau ständig, Schatz, also wenn man das nicht in der Form, also ich will nicht idealistisch sein, aber ich will voll Geistes sein. Jetzt kommt vor 2-3 Wochen mache ich ein Seminar über Berufung. Und dann sitzt ein großer Mann drin in seinem Sessel und genießt. Und ich habe ihn dann angesprochen und sage, kenne ich dich eigentlich irgendwoher? Und er sagt so, du, ich war damals in Hanau dabei. Ich so, ach so, bei dem, aha, okay, wie war es denn für dich? So, weil ich habe von den ganzen Leuten nichts mehr gehört. Ja. So, Hessen ist weit weg. So, ne? Dann sagte mir Johannes, da hat er schon Tränen in den Augen gehabt. Von dem Tag an, nächsten Tag, war ich mit Freunden zusammen Anbetung machen. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, diesen Geist der Erweckung oder diese Leidenschaft neu entfachen zu lassen. Einen Tag später mit Freunden angebetet und ich habe Jesus leibhaftig gesehen. 4 Sekunden und dann musste ich wegschauen. Warum habe ich nur weggeschaut? Hat er dann noch gesagt, er konnte nicht länger hinschauen, weil es so herrlich war. Und er hat gesagt, diese Sicht von Jesus, diese Offenbarung, hat ihn wirklich leibhaftig gesehen, hat sein ganzes Leben verändert. Er hat gesagt, er hat sich angemeldet auf alles Mögliche, damals auf die Passion Akademie, deswegen war er da auch da. Er kam ständig auf irgendwelche Sachen, sein Leben hat sich grundlegend verändert von dem Tag an. So, das ist der Geist der Erweckung. Der macht sowas. Und er macht es liebend gern. So, der war schon Christ. Aber der Heilige Geist will uns auf eine ganz andere Ebene bringen. Und damals, ich weiß noch, da waren wir da gesessen oder haben da gepreacht und im Predigen haben wir prophezeit und es kam einfach. Und er hat wirklich prophezeit, es kommt jetzt eine Phase im Leib Jesu, das ist wirklich hopp oder top. Die neue Bewegung ist stark im Geist Gottes, im erweckten Lebensstil und du kannst nur drin sein oder draußen. Es ist einfach krass. Und wir haben damals schon prophezeit. Ich möchte ein bisschen von dem, was wir da prophezeit haben, weitergeben. Das darfst du versuchen, weiterzumachen. Amen, es geht. So, das nochmal kurz die Dornen und im Hintergrund übrigens karges Land. Ja, also, da wächst nichts. Wisst ihr, das ist ein ungesunder Lebensstil. Ich möchte es mal so ein bisschen noch umrahmen. Was sind die Dornen in unserem Leben? Dieser erstickende Reichtum, Vergnügungen und ich mache mir ständig Sorgen um Dinge, die überhaupt nicht so wichtig sind, um Geld und Sicherheiten und so weiter. Was sind die Dornen? Erstickender Wohlstand, es sind die Sorgen dieses Zeitalters und das ist wirklich das Problem dieses Zeitalters. Wir sind in dieser Genügsamkeit gelandet, weil es halt uns auch so gut geht, oder? Eigentlich geht es vielen gar nicht gut, aber innerlich zumindest, aber wir haben so diesen Rahmen. Es ist, wenn wir Vergnügungen, wir sind eine Erlebnisgesellschaft, ne? Du kannst wirklich heute buchen und morgen fliegst du nach Mallorca. Du kannst, wenn du Hunger hast, gehst du in den Laden und kaufst dir was. Wenn es dir langweilig ist, schaltest du den Fernseher ein. Du kannst immer sofort dein Bedürfnis irgendwie befriedigen, auch wenn es dich nicht befriedigt, ja. Ja, du kriegst kaum Leute auf eine Konferenz noch zusammen, weil immer jeder im Urlaub ist. Ja, es ist schön, dass man Urlaub fliegen kann, dass der Wohlstand da ist. Aber der Punkt ist, diese Vergnügungen, die machen auch lasch. Und dann kommt so eine billige Kopie von einer echten Frucht. Und wir haben ganz schnell auch was Schönes designt. Also weißt du, dann kannst du einen Flyer machen, den kannst du heute mit einem Apple-Computer so easy schön Flyer machen und dann denkst du, das ist die Hammergeschichte und Konferenz oder Gemeinde oder Programm und das ist aber gar nicht unbedingt. Es ist einfach nur schön gestaltet. Ja, auch Musik, ja, du kannst Anbetung machen und du kannst mit Lichteffekten arbeiten, du kannst noch einen Feuereffekt auf der Bühne machen, du kannst ganz viel und die Sänger sind top ausgebildet. Ja. Ich meine, was haben wir für Top-Lobpreissänger, ja, heutzutage in den ganzen Events und wo es alles gibt. Und ich habe nichts gegen die Events, ich finde die klasse und bin nicht dagegen, aber ich merke, Wo ist die Kraft und die Tiefe in vielen von dem? Oder ist es nur so ein Schein von der Frucht, dass wir denken, wow, wir machen hier einen großen Event, wir haben tolle Sachen. Aber sind wir bewegt und erweckt vom Heiligen Geist? Das ist die Frage. Kürzlich war ich auf so einem Event. Das war cool, der Tag. Das war die Holy Spirit Night. Ja, 10.000 kamen und das ist auch schon ein bisschen her, aber da war der Ben Fitzgerald, vielleicht kennt ihr den, dieser Evangelist, ja, brennend im Heiligen Geist. Ja. Ich habe den mal übersetzt vor einiger Zeit. Der ist schon krass, also du kannst mit dem eigentlich nichts ausmachen, wann kommst du zum Meeting, weil der wird irgendwie auf der Straße mit irgendjemandem schon wieder beten. Ja. Und du kriegst dann bei Facebook mit, dass er jetzt irgendwo gerade in einem Café irgendwelche Leute jetzt ein Heilungsgebet irgendwie, was weiß ich, gemacht. Also dann kommt er doch schon pünktlich noch, ja, wenn er predigen soll, kommt er schon pünktlich. Aber du kannst nicht sagen, halbe Stunde vorher treffen wir uns zum Gebet, da ist er irgendwo beim Beten. Und ist so ein krasser Kerl, ja, von Reading auch sehr geprägt, wo auch viele wirklich Vollgeistes sind und das so leben. Und das war so krass, da war so ein Podium und dann haben die Leiter dieser Bewegungen und so, die durften dann kommen und dann waren vielleicht 100, 150 Leute im Raum und dann wurde gefragt, hey Ben, wie lebst du das denn eigentlich? Wie machst du es, dass deine Studenten, die mit dir gehen und so weiter, dein Umfeld auch erweckt ist? Wie geht es? Wie geht es, dass die das auch abkriegen? Und zwar so ein Jugendleiter, der das gefragt hat. Und die Antwort war so cool. Die weiß ich bis heute. Er hat gesagt, ich kann dir hundertprozentig die exakte Antwort auf deine Frage geben. Und dann war, lebe es. Lebe es. Wenn du willst, dass dein Umfeld erweckt wird, dass die Jugendlichen um dich rum, wenn du willst, dass die voll Feuer sind. Viele überlegen sich das, ja, wie kriegen wir unsere Jugendlichen bekehrt oder wie kriegen wir es hin, dass die endlich auch mal so abgehen und dass die das und das machen und ja, sei erweckt. Dann werden sie es auch sein. Sie werden sich dem nicht entziehen können, wenn sie an dir Erweckungskraft sehen. Wenn du es lebst, wird dein Umfeld hundertprozentig davon mitkriegen. Dann wird es eine Sogwirkung haben, die Leute werden klingeln, ding dong, und sagen, ich weiß nicht, warum wir da sind, aber wir sind jetzt da. Sowas, ne? Und du wirst sagen, ich hab dich schon im Geist willkommen geheißen, kannst gleich so reinkommen, und wir beten gleich für dich am besten. Oder sag, was los ist, oder was auch immer. Wenn du erweckt bist, der Geist Gottes in dir wirkt, in dieser Kraft, dann wird dein Umfeld davon definitiv und hundertprozentig was abkriegen. Manche werden dich vielleicht angreifen, die es nicht wollen, aber sie werden es zumindest auch mitkriegen. Ich kann dir die hundertprozentig genaue Antwort sagen, das war nicht so cool. Lebe es. Und das hat mich auch so angesprochen. Johannes, du willst Erweckung nach Deutschland bringen? Ja, will ich. Dann lebe es. Erweckt Leben. Deswegen habe ich den Dienst so genannt. Deswegen ist das auf meiner Visitenkarte und auf alle möglichen drauf, weil es für mich ein Motto ist, ein Ziel ist, wo ich sage, ich kann keine Erweckung bringen, wenn ich sie nicht lebe. Und dann darf ich die Dornen aus meinem Leben rauskriegen und ich brauche einen Neubruch, ein Umpflügen meines Feldes. Kannst du mal die nächste Folie machen? Im Namen Jesu, jetzt kommt sie. So. Noch eine Jeremia-Stelle. Und das ist auch ein Geheimnis, weil wenn du fragst, ja, sag mir mal konkret, wie geht es? Das ist ein Geheimnis, das damals Gott offenbart hat, in diesem Meeting in Hanau. Es geht ganz stark darum, von welcher Quelle wir im Leben trinken. Mein Volk, und das ist eben Jeremia, der das prophezeit, mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckensstarr. Ja, das steht in der Bibel. Wir dürfen mal erstarren, wir dürfen mal erschrecken über was. Das ist sogar gut, wenn man mal erschrickt. Gerade laue Menschen, oder wenn wir in Lauheit sind oder in Gleichgültigkeit, ist Erschrecken mal was ganz Gutes. Weil man dann mal aufmerkt und sagt, oh wow, okay. Und das hat er hier gemacht, der Jeremia, prophezeit und sagt, werdet schreckenscher, denn so spricht der Herr. Ja? Mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich Zisternen gegraben, die löchrig sind, die kein Wasser halten. Und was er meint damit oder was er anspricht, ist, das sind Götzen. Ja, ihr habt euch Ersatzgötter geholt, ihr habt euch andere Dinge, Götzen oder Dinge geholt, von denen ihr Sicherheit und Fülle erwartet. Das sind immer die zwei Dinge, Fülle und Sicherheit. Und wenn ihr das nicht von Gott erwartet, dann tut ihr eine doppelte Sünde, weil ihr habt vergessen, bei ihm zu trinken, Fülle und Sicherheit, und habt versucht, es woanders zu holen und habt das an die Stelle Gottes gesetzt. Deswegen ist es mit diesen Propheten immer wie eine Beziehungskiste, ja? Das ganze Alte Testament. Und es geht im Neuen weiter, wo Gott immer wieder ruft und sagt, ihr habt euer Herz an etwas anderes gehängt. Es ist nicht mehr an mir. Es brennt nicht mehr für mich. Denkt doch mal zurück an eure Brautzeit, sagt er. Da wird immer wieder das Bild von der Braut, Bräutigam, wird immer wieder aufgegriffen. Immer wieder Beziehungskiste, immer wieder die Propheten, die aufstehen und sagen, komm zurück zu dieser Liebe, komm zurück zu diesem erweckten, leidenschaftlichen Herzen für mich. Was passiert, wenn wir die Herrlichkeit vertauschen? Mach's mal nächste. Was passiert, wenn die Herrlichkeit fehlt? Diese Kraft. Was machen wir denn als Christen dann? Machen wir das nächste. Wir machen Folgendes. Wir vertrösten uns. Wir suchen Trost in anderen Dingen. Wisst ihr, das ist wirklich krass. Man kann so ein frommes Ding aufziehen und man kennt dann auch alle Vokabeln. Und wenn jemand Heiliger Geist sagt, sagt man Amen dazu. Aber man ist nicht voll Heiligen Geistes. Und wir vertrösten uns dann mit anderen Sachen. Das ist doch ganz klar, das mache ich auch, wenn ich die Fülle nicht habe. Ist doch logisch, das macht jeder Mensch. Man vertröstet sich mit den Dingen. Das war mal eine andere Begegnung mit dem Herrn. Ich habe heute so ein paar Begegnungen, die ich euch einfach ein bisschen mitteile. Die ist ein paar Jahre zurück, schon fast 10 Jahre zurück. Da war ich mal so ein paar Tage fasten in einem Gebetshaus. Und der Herr hat mir damals gesagt, Götzendienst ist eins der, das ist Hauptproblem noch immer. Das war seine Botschaft damals. Und er hat mir dann Stellen im Neuen Testament gesagt, wo drin steht, flieht den Götzendienst. Das ist nicht Alttestament. Ah ja, das war früher, da hatten sie ihren Baal. Im Neuen Testament wird davon geredet, dass wir unsere Götzen loslassen sollen, dass wir umdrehen sollen. Ja, Korintherbrief, könntest du mal lesen. 1. Korinther 9, 10. Wo Paulus das ganz klar unterstreicht und sagt, flieht den Götzen. Wir vertrösten uns mit diesen Dingen. Gott hat mir damals die Big Seven unserer Gesellschaft gezeigt. Hat sie mir regelrecht diktiert und erklärt und mir sind einige Dinge auch klar geworden. Diese Dinge wirklich Menschen gefangen hält. Hinter jedem von diesen 7 ist eine ganze Industrie. Warum? Weil Menschen Geld dafür bezahlen. Weil sie ja danach habsüchtig sind. Weil sie ja Götzen sind. So, und alle 7 Sachen, und das ist typisch bei Götzen, haben immer was Wahres in sich. Das ist im Prinzip wie beim Wurm, beim Angler, ja. Der Angler wirft den Haken raus und es ist in gewisser Weise eine Halbwahrheit, weil da ist ja ein Wurm dran, da ist was zu essen dran. Aber das ist halt ein Haken und dann ist der Fisch tot. Ja? Und so ist es halt auch bei Götzen. Da ist immer was Wahres, was Gott geschaffen ist, wo wir die Schöpfung Gottes drin entdecken, zum Teil zumindest, also ich muss mal nochmal durchgehen, aber ich glaube ja. In allem ist was drin, was Gott geschenkt hat, aber der Feind hat es verkehrt und wir machen aus... Wir beten praktisch die Schöpfung an und nicht Gott, weil wir uns damit vertrösten, weil wir damit die Fülle suchen, die Habsucht, wir suchen die Fülle. Neues Testament sagt, Habsucht, die Götzendienst ist, ja, also du kannst Habsucht und Götzendienst praktisch synonym verwenden. Wir suchen die Fülle und wir suchen Sicherheit. Okay, ich gehe sie kurz durch, ne? Wir wollen ja von frei werden. Weil sie sind die Haupthinderungsgründe, dass wir in der Fülle laufen. Weil wir uns vertrösten mit der falschen Quelle. Und wenn wir anfangen, von der richtigen zu trinken, werden wir erweckt. Das ist einfach so. Das geht schneller, als du denkst. Sogar Entertainment, Medien, ganze Industrie dahinter, die Unterhaltung. Wir wollen unterhalten werden und hängen oft daran. Ja? Und viele hängen in diesem Punkt. Vielleicht hast du ein oder zwei Favorites, wo du kennst, wo dich oft angreifen oder wo du drin bist. Porneia, überhaupt das Ganze, was Sexualität in unserer Gesellschaft ist und symbolisiert, ist definitiv ein Zeitgeistproblem. Und es ist ein Götze und viele beißen in die Frucht rein, ständig. Und füllen sich damit. Ich habe einen Mann gehabt, das ist voll cool, der kam zu mir und war ganz offen und hat gesagt, er hat eine Vision gehabt, also jemand, der tief in Pornografie verhaftet war. Er hat eine Vision gehabt und in dieser Vision sieht er, wie er seine Frau anbetet. Auch als Frau, als sexuelles Wesen anbetet. Und er hat dann in dem Traum gemerkt, das ist völlig das Falsche. Und ist aufgewacht und hat Buße getan darüber, dass er Sexualität so anbetet. Und von dem Tag war er frei von Pornografie. Der war frei. Wenn ich mit Leuten bete in diese Richtung oder diesen Themen, dann bete ich nicht so, ja, das ist ja normal und so weiter, sondern eher, okay, da ist eine Liebe in eine falsche Richtung und das ist eigentlich ein Götze und wir tun Buße von dem Götzen. Das ist eigentlich der Weg, weil es Götzendienst ist, weil ich mir ja was von verspreche. Ich suche ja an der falschen Quelle. Ja. Ist ja nicht Pornea, das ist sowas, ja, wo man so ungern drüber redet und so weiter. Ist ja, aber die anderen Sachen sind ja auch nichts anderes. Das sind einfach Halbwahrheiten, die zu einer tiefen Lüge werden. Genussmittel möchte ich ansprechen, weil das so normal ist. Wir sind im Wohlstand. Wir essen und wir genießen die ganze Zeit und Genussmittel, das ist natürlich Alkohol, Nikotin, alles auch dabei, oder Drogen oder so weiter. Klar, das sind die Exzesse davon. Aber ich merke so sehr, wie mich das, die Bibel spricht von deren Gott der Bauch ist, ja, also wie mich das so dermaßen oft lau macht, dass ich so viel esse. Und dann Genussmittel und Zucker, wir wissen, dass es Gift ist. Zucker ist das legitimste Gift, das es überhaupt gibt. Das ist offiziell in der deutschen, wie ist denn das, in der Gesundheitsordnung gibt es sowas in Deutschland, ist das als Gift, ja, drin, weil es Gift ist, Zucker. Ja, also industriell verarbeiteter Zucker. Aber wir hauen es halt einfach die Birne damit voll. Und es macht nichts Gutes mit einem. Faste mal 2-3 Tage, da wirst du merken, wie sehr du vom Zucker abhängig bist. Du wirst schreien danach, du wirst Kopfweh kriegen und danach wirst du aber frei sein, das ist cool. Zucker ist richtig wie eine Macht. Ja, das ist ein Beispiel. Und viele kleben da einfach drin, die haben gar keine, die denken, warum, ist doch cool. Ja, alles ist, ja, ist doch mir alles erlaubt, ja, aber es ist nicht nützlich. Zucker ist Zerstörer, es ist nur ein Beispiel, wie Genussmittel oder Alkohol, ist genauso. Ja, zerstört. Und Christen leben einfach da drin und sagen, ja gut, das gönne ich mir halt, aber sie sind eigentlich gebunden, wenn sie ehrlich sind, sind sie gebunden. Das ist nicht, dass wir nichts genießen durften, ja, und das geht's ja nicht. Das ist alles genießen, ich genieße Sexualität, natürlich. In dem, was Gott geschenkt hat. Aber wenn mich was gefangen nimmt, dann ist es ein Götze und von dem will ich frei werden. Weil wenn ich nicht frei bin, kann ich nicht diesem Herrn dienen, dem ich dienen will. Und die Menschenehre, ich nenne es auch, oder was weiß ich, die Bibel nennt es Eitelkeit, Menschenfurcht, die ganze Zeit mir vor, was denkt der jetzt wieder, was denkt der jetzt wieder über mich, wie stehe ich wieder da, diese ganze Zeit, diese Menschenehre, viele kleben so dermaßen dran und kommen nicht in ihre Berufung, weil sie ständig nur an Menschenehre kleben, was die wiederum sagen. Und du kommst nicht vorwärts, das ist ein Acker, der zu ist, weil immer und immer wieder die Menschen so wichtig sind. Wenn das der Götz in deinem Leben ist, dann hau ihn heute raus. Übrigens, Götzen sind wir dazu berufen, sie zu zerschlagen mit dem Hammer. Ja, das hat Gott nie für uns selber gemacht. Ja, in der Bibel war es nie so, dass Gott sagt, ich mache dir die alle kaputt. Er sagt, ihr müsst die Höhen runterhauen. Ihr als Volk müsst es machen. Ja, der Gideon hat mit dem Hammer das Ding zerstört. Du bist dafür beauftragt, das hat der Prinz mal so schön gesagt, Götzen reinzuhauen oder umzuhauen, dafür bist du verantwortlich, als der die Götzen aufgestellt hat. Aber Gott ist der, der dann kommt mit seinem Geist und die Kraft gibt, was danach kommt. Und natürlich gibt er dir auch Kraft, das umzuhauen. Aber wer, weißt du, es gibt, dann lebst du 20 Jahre Christ sein und du hast so deine Dinger und irgendwann sagst du, ich werde ja eh nicht mehr davor frei. Und arrangierst dich mit den Götzen, dann lebst du mit denen zusammen in der WG. Schön, ja? Ja. Hast du, nee, das kann doch nicht sein. Ich bin ein bisschen ehrlich heute Abend, wir sind ja unter uns, okay? Ich habe echt ein Problem mit Essen. Ja, danke. Das hat auch damit gar nichts zu tun. Es ist nicht meine Figur, ob ich wie viel 10 Kilometer weniger habe. Das ist nicht meine Figur. Das ist die Frage, ob ich zum Kühlschrank gehe, wenn ich mich leer fühle. Wenn der Kühlschrank dann nicht leer ist, dann fühle ich mich mit dem vollen Kühlschrank, um eine Lücke zu füllen. Und ich war nie fresssüchtig. Aber ich habe den Götzen Essen definitiv gehabt. Ich kenne den. Und ich weiß, wenn ich dem huldige, wenn ich dem nachgehe, dann geht das Feuer weg. Weil ich einfach zwei Herren nicht dienen kann. Ich kann nur einem dienen. Ja? Deswegen tut mir Fasten so mega gut. Es ist nicht was für jeden unbedingt. Ich weiß, ich will das nicht irgendwie als, du sagst doch, okay. Also manchen Leuten würde ich sagen, faste nicht direkt essen. Ja? Also meine Frau zum Beispiel, die wiegt schon so wenig, wenn die jetzt da noch 2-3 Tage fastet. Die fastet aber andere Sachen. Ich sage trotzdem, aber auch wirklich Essen zu fasten, ist, glaube ich, für den Großteil der Bevölkerung ein durchbrechendes Erlebnis. Weil du mal erlebst, ich fülle mich jetzt mal beim Herrn, ich gehe wirklich ins Wort, ich bete ihn an und du wirst nach 2-3 Tagen, wirst du richtig eine Freiheit erleben, die du Jahre nicht gehabt hast. Das kann ich dir versprechen. Und wenn du das nicht hast, nach, ich sag mal 4 Tagen, wenn du es nicht hast, dann kommst du zu mir und dann kriegst dein Geld zurück von der Konferenz, weil ich so hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das funktioniert. Ich habe die größten Erlebnisse, Durchbrüche in meinem Leben immer in Fastenzeiten gehabt. Und was passiert denn da? Das ist ja nicht, weil ich Gott irgendwie zwinge, etwas zu tun, ja, oder ihn überreden muss. Ja, ich faste jetzt so toll, ich leiste was, dass du mir was gibst. Ja, natürlich nicht. Gott will es dir ja sowieso schenken. Es ist was für dich. Und es bringt dich weg vom Götzen, wo du dich ständig füllst mit Sachen. Und dann gehst du zum Herrn und sagst, dich bete ich an. Du bist der einzige Gott, der mich füllen kann. Ich esse nichts, ich spüre nichts, aber du bist der Herr. Und dann spürst du es von ihm. Deswegen ist das so stark. Fasten und Gebet natürlich. Danke. Kommen wir ja noch dazu. Genau, das ist ein super Beitrag. Ja. Nummer 7 draus. Also was Religiöses. Absolut. Da gibt es Leute, die fasten die ganze Zeit und da kommt kein Leben mehr raus. Und wir wissen die Gründe. Ja. Wir wissen die Gründe, aber ich gehe nachher drauf ein. Mammon. Jesus sagt, du kannst nicht dem Mammon dienen. Und gleichzeitig mir dienen. Mammon ist, glaube ich, weniger nur die Gier nach Geld, als mehr die Sicherheit, die wir da drin suchen, wenn wir es haben. Ja? Und welche Sicherheit? Wo liegt unsere Sicherheit? Was ist, wenn die nächste Wirtschaftskrise kommt? Fällt dann alles auseinander? Oder ist meine Sicherheit im Herrn? Ich habe kürzlich mit 2 Freunden zusammen, ich bin jetzt in der Geschäftswelt unterwegs, ja, und beide kamen auch aus der Geschäftswelt zusammen gebetet. Und es war so cool, wo wir zusammen nochmal gebetet haben, wir hauen diesen Götzen Mammon wirklich um in unserem Leben, wenn wir zu viel dafür Sicherheit suchen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir nicht unsere Sicherheit in Versicherungen, die uns nicht wirklich versichern, du kannst Versicherungen haben oder so weiter, aber deine Sicherheit ist da nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen Versicherungen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn da unsere Sicherheit drin liegt. Dass wir genug haben und Haus und ich muss alles immer halten und so weiter. Jesus hat gesagt, du kannst es eben nicht halten. Es wird von Motten zerfressen. Reichtum ist nicht haltbar. War kürzlich eine Runde von ein paar Leuten, da ging es um ein Erbe und dann ging es darum, was macht man jetzt mit dem Haus? Verkauft man es oder was auch immer? Und dann alle in der Runde haben gesagt, ja, mal sehen, ob man das, ja, wenn man dann das Geld hat, dann muss man das wieder anlegen und dann weiß ich ja nicht, was heute gut ist und so weiter und so weiter. Sorgen um Sorgen. Und dann sagt einer in der Runde, der ist Missionar, sagt, ich bin so froh, dass ich die Sorgen nicht habe, wo ich mein Geld hin tun muss. Ich habe nämlich keins. Und Gott versorgt mich trotzdem. Ich bin so froh, dass ich diese Sorgen nicht habe, ob jetzt, wie viel Prozent ich jetzt Rendite und was weiß ich und da dachte ich mir, der hat gut reden, das ist echt cool. Der klebt nicht am Mammon. So, das ist Mammon. Pharmazie, warum habe ich das hingeschrieben? Weil ich glaube, ganz viele Menschen abhängig sind von Tabletten und es gar nicht wirklich wahrhaben wollen. Ich sage nicht, dass du keine Medizin nehmen darfst. Ich sage, Pharmazie ist eine richtige Macht. Auch die Pharmaindustrie ist eine richtige Macht. Ja. Auch hinter allem steht eine mächtige Industrie. Ja. Und die meistens korrupt ist. Ja. Also in vielen Punkten. Oder zumindest so Formen annimmt, wo eine gewisse Machtstruktur auch bietet. Ja. Gewisse Arzneimittel kommen nicht auf den Markt, weil die zu gut sind, weil die Pharmaindustrie es nicht will. Weil sie an anderer Stelle dann Verlust machen würde. Ist krass, oder? Also man weiß das ja, da gibt es ja Reportagen, ZDF, ARD und so weiter darüber. Ja. Übrigens bei Menschenehre gibt es auch eine Industrie, man nennt es Kosmetikindustrie. Ja, wo das, weißt du, ey, wie viel wird heute gemacht? Um Eitelkeit. Und du darfst dich schön schminken, aber wenn du daran klebst, würde das definitiv die Erweckungskraft in deinem Leben rauben. Religion, da nehme ich jetzt ganz viel rein, die christliche Religiosität, aber da werde ich jetzt gleich was drüber sagen, aber natürlich auch diese ganze Esoterik und was es alles gibt, wo wir unsere Sicherheit in einem System suchen oder in einer Gruppe suchen nur und sagen, das ist meine Sicherheit, das sind die richtig Gläubigen und dann hast du mal eine Krise oder ein Zerwürfnis und dann fällst du ab vom Glauben, weil du nicht mehr in der Gruppe bist. Also das kann nicht unsere Sicherheit sein, unsere Religionszugehörigkeit oder Konfessionszugehörigkeit, aber für viele ist das wie ein tiefer Götze, an dem sie festhalten. Ich gehe jetzt nicht zu sehr darauf ein, mach mal die nächste Folie. Was, wenn wir uns vertrösten, was ist der Ersatz? Ja, was ist der Ersatz, wenn wir die Herrlichkeit vertauschen? Davon bin ich ausgegangen. Dass wir eine pseudogeistliche Frömmigkeit haben. Und das ist 2. Timotheus 3, Vers 5. Dieser starke Vers, wo Paulus das anspricht und sagt, es werden Zeiten kommen, Leute, das prophezeit dann, gibt Timotheus da Instruktionen und es ist damals wahrscheinlich so gewesen wie heute. Ja? Ja, da werden Zeiten kommen, die Menschen werden Geld lieben, selbstliebend, hochmütig, lästerer, undankbar, lieblos, ohne Selbstbeherrschung, das Gute nicht liebend und so weiter. Das Vergnügen mehr liebend als Gott, ja, ist ziemlich aktuell, dieser Text. Die eine Form der Frömmigkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen sie. So, und das ist der Knackpunkt, das ist die Botschaft auch für unsere Generation, auch wenn es kaum jemand hören will. Wir wollen immer nur hören, was Gott uns alles Gutes getan hat. Halleluja, hat uns alles Gutes getan. Aber wir wollen nicht hören, So eine Botschaft, das ist ein bisschen ein Schnitzel, ja, oder ein Steak, der sich halt verdauen muss. Aber ich sag dir, mit einer Auswirkung, die viel gewaltiger ist. Befreiung und erweckter Lebensstil. Es geht nicht darum, nur Sachen loszuwerden, es geht darum, das Richtige zu empfangen. Nicht die Kopie zu haben, sondern das Wahre. Ein Neubruch zu pflügen, bedeutet Veränderung grundlegend. Und für die Christen, die schon länger dabei sind, wird die kommende Bewegung des Heiligen Geistes am allerschwierigsten zu fassen sein, weil sie sich so daran gewöhnt haben, in diesem gut bürgerlich, christlich, vielleicht schwäbischen, so machen wir es. Ne? Und das, wenn dann so junge Leute kommen, die wirklich ergriffen sind vom Heiligen Geist, dann finden wir die erstmal blöd, weil das ist ja zu unreif. Und wir greifen das erstmal an, weil es gerade wenn wir 20, 30 Jahre Christ sind, so schwer ist, erstmal diesen Neubruch zu schaffen. Aber es ist möglich. Amen. Deswegen seid ihr hier. Eine pseudogeistliche Frömmigkeit, genau das ist der Ersatz. Wir leben in einer fadenscheinigen Sache und wir haben die Vokabeln drauf. Also wir fangen an und können über alles reden und predigen auch drüber. Und das ist krass. Und ich selber habe mich ertappt dabei, dass ich das Zeug predige, aber es nicht mehr lebe oder nicht lebe. Und Buße heißt Umdenken, Buße heißt Wende. Es ist eine Bußbotschaft, die Keith Green gebracht hat. Es ist eine Bußbotschaft, die Jeremia gebracht hat oder die der Paulus hier bringt. Es ist eine Bußbotschaft. Buße heißt, da ist eine Wende. Ich kehre um, ich bin in diese Richtung gelaufen und ich wende oder ich wende mich um zum Herrn und ich gehe zum Herrn hin und da passiert es, dass dieser Acker gepflügt wird und dann kommt der Same und der bringt unglaubliche Frucht, was man sich nicht hat vorstellen können. viele Christen, die seit Jahren auf einen Durchbruch warten. Oder irgendwie, das kann sein, dass sich Sachen mal verzögern, es kann sein, dass Sachen warten. Manchmal muss man auf Gott warten, das ist nicht der Punkt. Aber viele leiden und klagen. Es ist eigentlich ein Jammer, was man alles hört. Von was nicht kommt und was nicht da ist. Und das ist ein richtiges Ding, gell? Und viele Christen haben das einfach aus dem ganz einfachen Grund, sie sind nicht heiß. Sie brennen nicht. Hey, du kannst, guck mal, stell mal Gold vor, wenn Gold nicht auf 1000 Grad erhitzt wird, dann kannst du die Schlacke nicht wegnehmen. Wenn Gold gereinigt wird, ne, dann kommt ja die Schlacke hoch bei irgendwie 1000 Grad plus, keine Ahnung. Ja, wenn es nicht heiß ist, dann kannst du es nicht wegnehmen, aber wenn es heiß ist, dann geht es ganz schnell hoch, dann ist es ziemlich schnell passiert. Ja, und das Ding ist geheilt oder gereinigt oder wie auch immer du nennst. Heiligt euch dem Herrn, ne? Das ist ja wie, das passiert dann wie im Zeitraffer plötzlich. Sachen passieren plötzlich. Du denkst, was ist jetzt los? Jahrelang nicht und jetzt plötzlich kommen Sachen. Wenn wir im erweckten Lebensstil leben, weil es heiß ist, weil es Feuer da ist, da passieren die Sachen. Ich möchte euch heute einen Lebensstil vorstellen, der anders ist. Und ich versuche mal mit den Vokabeln zu brechen, weil wir nicht gleich schon wieder alle, ach ja genau, da redet von dem, das kenne ich doch. Ja, du kennst es vielleicht, aber ich glaube, die Bewegung des Heiligen Geistes, die kommt, die kennen wir noch nicht. Wir haben noch nicht mal ansatzweise begriffen, was diese Erweckungskraft mit uns machen will. Aber er möchte sich vorstellen und er will sagen, hiermit beginnt's. Es wird erstmal richtig schön ungemütlich und die Götzen werden fallen und es ist das Erste, mit dem es startet. Ja, und ich würde euch dafür ermutigen, die kommende Bewegung des Heiligen Geistes, die ist so krass sein, die wird so krass sein, ich will es nicht erst, wenn es kommt, darauf vorbereitet sein, ich will jetzt schon darauf vorbereitet sein, ich will jetzt schon die Götzen runterhauen und den Lebensstil angewöhnen, mit dem Herrn an der richtigen Quelle zu trinken, wenn die Welle kommt. Ja, weil ich will es nicht verpassen, andere nachher angreifen. Okay, machen wir das Nächste. Die Karriere, die viele gemacht haben, ist eine Downwärtskarriere, eine schlechte Karriere. Das Herz, das noch gebrannt hatte, okay, das Erste, was Christen getan haben, sie vertrösten sich. Das ist typisch fürs Volk Gottes, aber für Leute, die diesen Weg gehen, sie vertrösten sich mit anderen Götzen. So, das Erste, das ist erstmal noch gar nichts Schlimmes. Ja. Es ist keine furchtbare Sünde im Augenschein. Aber wir trösten uns halt und aus dem Trost wird mehr, da wird eine Abhängigkeit draus, aus dem Trost. Ja? Dann trinkst halt ein Bierchen jeden Tag. Ja? Und, oder gehst halt immer wieder zum Kühlschrank und, oder gehst ins Internet oder holst dir deine Menschenehre oder was auch immer. Und dann beginnen wir zu vernachlässigen. So, das kommt aus Hosea 4, dass die Worte vernachlässigen, vergessen, verwerfen, hat der Herr mir mal gezeigt, in einer anderen Zeit, wo ich ihm begegnet bin, da war so eine Botschaft, ey, das ist so eine Downwärtskarriere. Wir vergessen es erst, wir verdrösten uns und dann vernachlässigen wir das Gute, was wir wissen, was du schon weißt, was ich schon weiß, wo du schon Krasses erlebt hast mit dem Herrn und gesagt, wenn ich das tue oder wenn ich da mich zu dem Herrn nahe, mich ihn da aufsuche, ob das jetzt mit dem Spazierengehen jeden Tag ist oder morgens um 6 deine stille Zeit ist oder die Anbetung in der Nacht oder was auch immer das ist, du weißt, was es ist, was dich entflammt, was dich zum Herrn bringt. Und dann vernachlässigst du das, weil wir uns vertröstet haben mit anderen Dingen. Wir sind schon vollgefressen. Dann vernachlässigen wir es. Und dann beginnen wir vernachlässigen. Irgendwann vergessen wir es, dass es jemals so stark war. Wir fangen sogar schon von Anfang an zu zweifeln, ob es überhaupt echt war. Und du hast viele Christen, die sind schon in dem Stadium des Vergessens. Die haben vergessen, dass sie im Heiligen Geist getauft wurden. Die haben vergessen, was die Sprachengebet mit ihnen mal gemacht hat. Was für eine Power das war am Anfang. Die haben vergessen, dass sich Leute bekehrt haben. Das vergessen sie. Ach ja, irgendwann, das ist jetzt auch früher schon gewesen. Und was ist das nächste Stadium? Das ist Verwerfen. Wir fangen an, Sachen so richtig gegen es zu sprechen. Ja, wir fangen, also nicht wir, das ist ja Christen, fangen an. Ich kenne einige, die an dem Punkt sind, die wirklich sogar Gott lästern und sagen, was soll der ganze Schrott? Ja, ich bin froh, dass ich aus dieser Szene draußen bin. So, das ist eine Downwards-Karriere, die beginnt aber mit dem Vertrösten. So, ich sage nicht, dass wir da landen. Ich sage nur, das ist, was Götzendienst mit uns macht. Es macht uns lau. Wir vernachlässigen das wahre Leben. Wir trinken immer an der Quelle des Lebens. Wir vergessen, was das Gute ist. Und irgendwann verwerfen wir es. Und das ist kein prophetisches Wort, sondern das ist einfach nur ein Ausdruck, wir verwerfen es nicht, die wir hier sitzen, weil ich weiß, ihr seid heute hier, wegen dem brennenden Herz. Ich muss schon dazu sagen, es hat mich so geschmerzt, ich kam aus einer Jugend, wir hatten Jugenderweckung, oder? Es waren so viele, die sich bekehrt haben, im Schülerbibelkreis 80 Leute zum Teil. Hey, da waren so viele, die gebrannt haben, wir haben so Starkes erlebt. Und das Schöne ist, viele, viele, viele von ihnen sind heute noch genial unterwegs mit dem Herrn. Aber es gibt Einzelne, die sind wirklich in einem Stadium des Verwerfens schon gelandet. Die haben nicht nur keinen Bock mehr, sind schon lange nicht mehr dabei, sondern sie würden auch richtig lästernd dagegen sprechen für das, was ich heute glaube. Ja. Das spricht Jesus eben auch an. Er sagt, das Wort ist nicht tief gegangen. Und das sind dann Leute, die es dann völlig vergessen haben. Das Wort, das eigentlich ausgesät war. So, Jesus hat, darfst du mal das nächste Folie machen? Jesus hat in diese Generation Samen gesät, wie noch in keine andere Generation. Wir haben so viel Lehre, so viel Weisheiten von unterschiedlichen Sprechen. Du musst nur YouTube Heiliger Geist eingeben, dann hast du krasse Botschaften. Oder wenn du ein bisschen Englisch kannst, hey, du bist ein 3 Minuten auf krassen, lebensverändernden Botschaften. Podcasts von diesem und jenem. Ja, ich habe auch einen. Kannst es in 3 Minuten runterladen, anhören. Wir sind so gesegnet mit Samen. Es regnet die ganze Zeit Samen, kannst du so sagen, auf unser Feld. Ne? So, an dem liegt es nicht. Es liegt nicht daran, dass du nochmal eine Botschaft brauchst. Es liegt nicht daran, dass du nochmal eine Bibelschule machen musst. Oder nochmal einen Kurs besuchen. Du kannst das alles machen und es hilft. Aber es liegt eher am Acker, der muss gepflügt werden. Und was ist der Acker denn? Es ist unser Herz. Es ist das Herz. Es geht immer, immer ums Herz. Wenn es um Götzendienst geht, in der Bibel ging es immer euer ganzem Herzen den Herrn suchen. Jesus sagt, oder er erwähnt es auch aus dem Alten Testament, was ist das erste Gebot, den Herrn zu lieben? Von ganzem Herzen. Was möchte Gott von uns? Er will, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen. Von ganzem Herzen lieben. Und es wird oft falsch verstanden, dass Gott suchen, so, oh, ich muss ihn jetzt suchen, gehe ich jetzt in den Wald und suche ihn irgendwo und suche ihn hier und suche ihn da. Setz mal ein anderes Wort ein, sag mal aufsuchen. Einfach nur das Wort aufsuchen. Ihr werdet mich aufsuchen. Genau das tun wir. Wir suchen nicht den Kühlschrank auf oder das Internet, sondern wir suchen ihn auf, wenn wir Hunger haben. Wenn wir in der Seele müde sind und wenn Sachen uns bedrücken, wir suchen den Herrn auf. Und das Schöne ist, er stillt unseren Hunger, er stillt unseren Durst. Er liebt es, das zu tun. Gott ist jemand, der uns sowas von gerne befriedigt. Warum? Weil er ein Gott des Friedens ist. Befriedigung, da steckt Friede drin. Jeder Mensch sucht nach Befriedigung. Wo findest du diese Befriedigung? Du findest es tatsächlich in seiner Gegenwart. Vielleicht hast du es noch nicht gelernt, wie geht das, wie höre ich die Stimme und alles. Das lernst du dann alles. Aber komm in seine Gegenwart und bei ihm in der Anbetung seiner selbst, da ist Befriedigung drin. Das, was wir suchen. Und das ist die Verheißung, die hier steht, auch jetzt Jeremia 29, das kommt am Ende, also später im Buch, ja, kommt eben diese wunderbare Verheißung, ihr werdet mich aufsuchen. Ihr werdet mich wieder aufsuchen, ihr habt mich nicht mehr aufgesucht, jetzt sucht er mich wieder auf. Und wenn das kommt, wenn ihr mich aufsuchen werdet, von ganzem Herzen werde ich mich finden lassen. Was für eine Verheißung. Ich werde mich finden lassen. Und das ist das Herz, das Acker. Das, weißt, vom Herz geht's Leben aus. Wenn ich irgendwas predigen kann und euch, wenn ich was studiert habe in meinem eigenen Leben, dann das. Wenn ich im Herrn laufe, wenn ich ihn aufsuche, wenn ich ihm nah bin und er mir nah ist, ist mein Herz voller Leben und es geht nach außen. Und andere kriegen was davon ab. Vom Herz geht das Leben aus, Sprüche 4, 23. Achte so mit Sorgfalt auf dein Herz, was es liebt und was es nicht liebt. Achte auf dein Herz, was es liebt und was es nicht liebt, was es hasst und was es begehrt. Wir sollen auf unser Herz total aufpassen. Warum? Weil von ihm geht's Leben aus. Und genau das ist der Punkt.
wenn wir uns anfangen zu vertrösten oder angefangen haben oder seit Jahrzehnten uns mit anderen Dingen vertrösten, das ist eine Herzensangelegenheit. Und das Herz kann aber entscheiden, das Herz kann umentscheiden. Ich habe mal ein Bild gehabt von so einem Lego. Ja, das Herz ist wie so Lego mit so Steckplätzen drauf, ne, so die Noppen. Und wenn das besetzt ist mit was anderem, dann gibt es keine Steckplätze mehr. Das ist dann besetzt, das Herz ist besetzt. Und dann musst du diese Legos rauswerfen, die da draufstecken und das darauf machen, was du draufbauen willst. Und das, du bist der Verwalter deines Herzens. Du kannst entscheiden, ob ich den Herrn aufsuchen möchte oder ob ich den Kühlschrank aufsuchen möchte. Ich nenne das Beispiel immer, weil es halt so ein bisschen mein aktuelles Beispiel ist. Also es geht immer einher miteinander. Ja? Lass uns mal das nächste Bild machen. Und mich erinnert es auch immer so an diese Emmaus-Jünger, die auf dem Weg waren mit Jesus. Und ich möchte dich das heute Abend da so ansprechen und sagen, geht es dir nicht auch so, dass du wie mit Jesus unterwegs bist und warst und dann, hey, brannte nicht mein Herz damals, als ich Jesu Worte gehört habe, als er mir die Schrift geöffnet hat, bei dieser Evangelisation hier bei der Zeltstadt oder sonst wo, hey, brannte nicht mein Herz. Und dieses Brennen, das ist Leben. Das ist Leben. Und das will ich leben. Das ist der erweckte Lebensstil. Ich möchte dir heute Abend so richtig den Mund wässrig machen. Ich will, dass du ruiniert bist für die letzten 20, 30, 50 Jahre, wo du lebst, keine Ahnung. Für einen Lebensstil, der komplett anders ist, als es die westliche Kultur momentan lebt. Ich war vor ein paar Jahren bei Bob Jones daheim, durfte dahin. Das war einer der größten Propheten unserer Zeit, ist gestorben inzwischen. Und er hat prophezeit, dass aus dem Osten die größte Erweckungswelle kommen wird, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, aus China, aus Russland, aus den ehemaligen Ostblockstaaten, die größte anzunehmende Erweckungs-Tsunami-Welle, die du dir vorstellen kannst. Und er hat in seiner Vision gesehen, das werden Leute sein, Junge zum Teil, die nicht groß gebildet sind auch. Die werden eine Botschaft hören und aufgrund einer Botschaft werden sie loslaufen. Die brauchen nicht 25 Jahre hoch und runter die gleichen Predigten, sondern die brauchen eine Botschaft. Das ist was Jungfräuliches. Wenn ich das höre, da werde ich schreckensstarr, da kriege ich Angst vor der Welle. Ich habe auch Angst, also positiv gewesen, Angst gekriegt, wo wir in Jerusalem waren vor ein paar Jahren, in so einem Gathering, ja, wo so 3500 Chinesen da waren. Du warst auch dabei, gell? Das sind solche Leute. Die sind noch nicht lang Christen. Die Erweckung dort, wie alt ist die? 20 Jahre? Und viele von denen sind erst seit ein paar Jahren Christen. Und 3.500 Leute in diesem Saal und die haben angebetet, ihr Lieben. Da hast du gedacht, ich weiß nicht, was ich mache, aber die beten an. Mit einer Leidenschaft, mit einer Hingabe, mit einem ich werf mich zum König hin Mentalität. Das war gewaltig. Ich habe die ganze Zeit nur gestarrt. Ich hab gedacht, das ist ja der Hammer. Da ist keine Spur von Lauheit. Da ist keine Spur von, ach, jetzt müssen wir schon wieder anbeten. Oh ja, es war eine harte Woche. So nach dem Motto, hey, die sind, das ist was anderes, versteht ihr? Ich rede von einem anderen Christsein. Ich rede von was komplett anderem, als was wir leben hier in Deutschland. Und da haben die Vater unser gebetet. Da ging es dir durch Mark und Bein. Also mir ging es durch Mark und Bein. Ich habe es nicht verstanden, das war ja Chinesisch. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es so geklungen hat. Irgendwie so die Richtung halt. Das waren 3.500 Leute, die das Vaterunser beten, wie wenn sie es zum ersten Mal im Leben beten und sagen, das ist das letzte Gebet, das ich bete und das bete ich mit so einer Kraft. So hat sich das angehört. So eine Power, so eine Vaterunser. Angerufen im Himmel und so weiter. Und das ging so ab. Ey. Ich habe gesagt, wenn du da Dämon gewesen wärst, Kilometer weit hättest du die Haare weggeföhnt. Ja? Wobei Dämonen wahrscheinlich gar keine mehr haben. Ja? Aber versteht ihr, ich versuche euch klar zu machen und mir selber klar zu machen, es gibt eine Form des Christseins, die wir noch gar nicht wirklich kennen. Wir haben davon geschmeckt, hier und da. Wir wurden berührt und dachten, das ist es jetzt, aber wir konnten es nicht halten oder sonst was. Das heißt, keine Frucht in der Form ist, natürlich ist Frucht gewachsen in unserem Leben. In deinem Leben ist Frucht gewachsen. Wir sind dankbar für alle Frucht. Aber es kommt eine Welle und diese Welle wird ein Christsein hervorbringen und uns an den Punkt führen, wo wir entweder erweckt leben oder es wird wirklich schwierig. Und es ist anders. Und auf Teilen dieser Welt wird es gelebt. Wisst ihr, dann waren die Chinesen bei uns zu Gast und wir haben gefragt, was ist das Geheimnis eures Wachstums? Der eine, der da saß, war zufällig der Leiter von 9 Millionen. Aber das sah aus wie Pfarrer sonst wer von nebenan, ein ganz stinknormaler. Kein großartiger Preacher. Er war auch nicht gestylt. Er hat keine Designerjäckchen an. Mit seinem Pulli saß er da, für 9 Millionen Christen zuständig. Und wir fragen ihn, was ist das Geheimnis eures Wachstums? Und er sagt, Verfolgung, erstens. Und dann auf Platz 2, Verfolgung. Und auf Platz 3, Verfolgung. Weil, weißt du, wenn du verfolgt wirst, passiert eine Reinigung. Entweder du lebst erweckt oder nicht, du bist raus. Also es gibt nur entweder oder. Die Verfolgung bringt eben diese Reinigung hervor. Das heißt, die haben dort nur hingegebene Christen, also im Großteil, weil sie eben in dieser Verfolgung gelitten haben. Der war in den letzten 10 Jahren, war der 3-4 Mal im Gefängnis. Und er hat davon erzählt, und das hat er wirklich die Tränen rausgehauen, wie krass, was die gelitten haben. Und für ihren Herrn sterben und für ihren Herrn bereit sind, alles zu geben. Und ich, für was bin ich bereit? Meine kleine Vertröstung des Alltags, die nicht aufzugeben. Kann es das sein, wenn es mich lau macht? Wenn ich merke und du merkst, es macht mich lau. Ich predige nicht gegen gute Dinge, dass wir ein schönes Bier genießen oder dass ich ein Aspirin nehmen darf oder so. Ihr versteht mich, ihr seid reif genug. Er kommt jetzt nicht unter Druck. Es geht ums Herz, versteht ihr das? Es geht darum, wo trinke ich, an welcher Quelle trinke ich in meinem Leben? Und das ist der Schlüssel zum erweckten Lebensstil, wenn ich beginne, in einer Radikalität meine Fülle beim Herrn zu suchen. So radikal, und du kannst auch verzweifelt rufen, das ist egal, aber sei nahe dich ihm und er wird dich füllen. Es wird gewaltig sein. Kannst du das nächste machen? Und da wird auch eine Wasser rausquillen aus dir, das sagt doch Jesus die ganze Zeit. Hey, du wirst ein Brunnen von Wasser. Weißt du, was ich mich kürzlich gefragt habe? Ich habe gedacht, hey, wenn ich mein Leben reflektiere, dann möchte ich nicht am Ende meines Lebens dastehen und sagen, ich habe eigentlich mehr genommen, als dass ich gegeben habe. Ich habe eigentlich mehr gezogen von anderen. Ich brauchte ständig Ermutigung und Finanzen und Hilfe. Und ich brauche ständig von anderen, um überhaupt zu leben. Auch in meinem Christsein überhaupt zu überleben. Das kann nicht sein, das muss andersrum sein. Ich möchte ein Kraftzentrum sein. Ich möchte jemand sein, der Kraft generiert für andere. Und woher kommt denn die Kraft? Die kommt ja nicht aus dir. Sie kommt, wenn du mit der Kraft selbst zusammen bist. Wenn du sozusagen mit ihm zusammen wohnst in der WG und nicht mit den Götzen. Daher kommt die Kraft. Kürzlich ein Freund von mir, der geht auf die Straße, da ständig Heilungen. Was seine Botschaft ist, ich bin morgens mit einem Heiler zusammen. Kein Wunder, dass ich dann auch am Tag über Leute treffe, die krank sind, dass die auch geheilt werden. Ich bin ja morgens mit dem Heiland zusammen. Und das machen die. Ich gehe doch nicht ein, also jeden Morgen mindestens eine Stunde ihn einfach anzubeten. Das ist der Lebensstil von denen. Das finde ich Hammer. Wir wissen es doch. Such ihn auf. Und dann wirst du zu einer Quelle, wo andere kommen und sagen, ich will meinen Becher da drunter halten, ich will von dir trinken. Das ist der erweckte Lebensstil, da quillt was raus. Nächste. Der Jesus-Lifestyle, das habe ich schon öfter mal gepredigt, das sind einfach Stellen, wo drin steht, er zog sich zurück in die Wüste, er ging auf den Berg, er ging in die einsame Stätte. Was hat er dort überall gemacht? Ich nenne das die Lukasstraße, ja? Weil das so kleine Regieanweisungen sind, die uns zeigen, wie du diesen erweckten Lebensstil kultivieren kannst. Jesus hat ihn ja kultiviert. Er war der erweckteste Mensch auf Erden. Also wie hat er es denn gemacht? Er war nicht nur einfach Jesus, sondern er hat diesen Lebensstil an der Kraftquelle gelebt. Er hat getrunken an der richtigen Quelle. Deswegen konnte er sie auch predigen. Und deswegen ist es ein Lebensstil, den wir brauchen und ohne den wir nicht überleben werden. Wir brauchen Nähe zum Herrn, wir brauchen die Zeit mit ihm an der Quelle zu trinken. Und es bedeutet aber, dass ich Hunger habe, dass ich auch komme. Und Hunger habe ich nur dann, wenn ich mich nicht vertröst und vollfress mit anderen Sachen. Sonst habe ich keinen Hunger mehr. Dann bin ich eben selbst lau und selbstzufrieden in meiner Sattigkeit, aber ich bin nicht gefüllt. Und deswegen hat es so viel mit Götzen zu tun. Nächste. Und dann passiert das, dass wir ein Kraftzentrum sind, dass wir zum Baum werden, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das ist so eine Verheißung, dass die Frucht wird kommen, wenn du diese Wurzeln in diesem Bach hast, ja, wenn du an dieser Quelle lebst, wird die Frucht kommen. Weißt du, dann ist es gar nicht mehr so wild, was du für eine Vision hast. Ich habe mir manchmal überlegt, wir haben uns viel zu viel tot visioniert. Ja? Wenn du die Vision hast, voll Heiligen Geistes zu sein, dann wirst du kein Problem haben mit Visionen. Dann wirst du einfach, dann werden die Dinge kommen. Das beobachte ich bei Menschen, die voll Heiligen Geistes sind. Die machen ständig irgendwas und sind schon wieder eine Tür hier aufgegangen, Tür da aufgegangen. Ständig passieren Dinge in ihrem Leben. Die machen sich nicht einen Fünfjahresplan. Die sind einfach erweckt. Das ist ein gutes Lebensziel. Ja? Sag mal, erweckt leben. Das ist mein Lebensziel. Ich brauche keine Vision und das und das und das. Ich will einfach erweckt leben, das ist mein Ziel. Und es wird kommen dann, es wird sehr schnell kommen, was du vorhast. Oder was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Natürlich gibt er auch Visionen und Bilder und Sachen. Aber wenn wir nicht erweckt sind, wird die Vision schwer auf sich warten lassen, weil die Frucht da nicht kommt. Nächste. Nächste und letzte. Gibt es noch eine? Ey. Mit diesem wunderbaren Vers möchte ich schließen. Warum ich diesen Vers so liebe, deshalb, weil er die Götzen so richtig schön in die Fresse haut. Weil dieser Vers sagt, und du den auch verwenden kannst in Bezug auf Götzen, weil du sagen kannst, weißt du was? Mammon, mein Glück, mein Lebensglück ist, dass ich Jesus nahe bin. Und nicht du. Gott nahe sein, das ist mein Lebensglück und nicht du. Du kannst meinetwegen auch zum Kühlschrank sagen, das ist nicht der Kühlschrank, sag, du bist nicht meine Fülle. Er ist mein Abendglück. Nicht der Fernseher. Jesus ist mein Abendglück. Du kannst dieses, ich finde es so ein starkes Wort, weil es gegen den Götzendienst ist, gegen das, was ist Götzendienst? Es füllt uns mit dem Falschen. Es ist eine ein Ersatz für Gott und wir haben da eine Pseudo-Frömmigkeit. Aber eigentlich geht es darum, dass wir an ihm dran sind, ihm nah sind, ihn lieben, uns lieben lassen und in diesem Feuer seiner Gegenwart immer wieder voller Feuer sind. Das ist der erweckte Lebensstil. Und ich glaube, dass wir diese Tage, wenn es darum geht, siegreich sein, zum Siegen sind wir geboren. Ja, wir sind geboren worden genau dafür. Jahrelang wurde es nicht mehr gebraucht, das Wort, ich sage es jetzt wieder, für ein radikales Christsein. Ich predige es wieder gern. Für ein radikales Christsein, das komplett anders ist, als das, was wir denken, was es ist. Mach dich auf die Suche und sag, Herr, ich will eine neue Bruch pflügen. Das darf alles nochmal komplett auf den Kopf gestellt werden. Ich sage ihm das ständig, ich sage es ihm auch jetzt. Ich bin jetzt noch nicht so sicher, was nächstes Jahr sein wird, weil ich so gespannt bin drauf. Und da wird das, was ich gelebt habe, mir vorkommen wie die tiefste Finsternis im Vergleich zu der Herrlichkeit, die dann da ist. Das ist übrigens immer so. Das, was du gelebt hast, wenn du auf die nächste Stufe kommst, wird das Alte sich anfühlen, wie konnte ich sowas nur leben? Wie konnte ich sowas nur leben und dann auch noch predigen? Wie konnte ich nur? Es wird wirklich für die tiefste Finsternis dir vorkommen. Und das zu schmecken, deswegen, das ruiniert dich halt. Du willst da nicht mehr zurück. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber lasst uns einen neuen Pflug, lasst uns nicht unter die Dornen säen. Ha ja, wieder eine Botschaft, cool, gut gemacht. Hat mich angesprochen, ja, war gut. So wie Losungen, die wir so, ja, doch, nehme ich mit in den Tag. Gutes Wort. Ja, aber transformiert's mich. Bringt's mich in dieses Feuer rein. Bring dich, dieser Lebensstil, den du lebst, ins Feuer rein. Wenn nicht, dann brech ein such den Herrn. Du kannst ihn gern auch mal anflehen. Du kannst gern auch mal fasten. Ich würde dir raten, mal zu fasten. Ich würde dir raten, mal ein Wochenende zu nehmen mit Gott und sagen, ich brauche ein neues, grundlegend neues Christsein. Komplett umgedreht. Das brauche ich. Ich brauche es, du brauchst es. Deutschland braucht uns, die wir das leben. Nichts anderes, die haben echt was anderes verdient, Leute. Das denke ich immer wieder, ja. Bin ich so ein guter Repräsentant? Nee, also wenn ich nicht geisterfüllt und weg bin, dann bin ich kein guter Repräsentant. Die haben echt was anderes verdient. Lass uns wirklich, Leute, Buße tun. Buße ist was Wunderschönes, Wunderbares, befreiend. Ich liebe es, Buße zu tun, weil es mich immer wieder frei macht und was Neues bringt. Lass uns Buße tun, umdenken. Sam, wo bist du? Kannst du mal ans Klavier gehen? Ich würde gerne mit euch beten und nochmal diesen Geist der Erweckung einladen. Ihr habt die Botschaft gehört. Und ihr habt gehört von diesem Mann, der kürzlich in Hanau begonnen hat, die Leidenschaft für Jesus, das Feuer in sein Herz wieder einzuladen, und einen Tag später sieht er Jesus persönlich. Das ist für mich so ein ermutigendes Bild. Nicht jeder wird es auf die Art erleben, aber das Wort sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen aufsucht, werde ich mich finden lassen. Das ist eine ganz klare, hundertprozentige Verheißung. Die Gott suchen, werden finden. Und wenn wir bereit sind, diese Lauheit auch mal einzusehen und sagen, da ist eine Selbstgenügsamkeit eingekehrt, so eine, ach, so lebe ich halt als Christ, dann habe ich heute wunderbar die Möglichkeit, vom Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, ich möchte das nicht mehr. Ich drehe davon um. Und wenn es da Götzen gibt, die du erkannt hast, die damit zusammenhängen, wo du dich vertröstest mit anderen Dingen, wo du einen Ersatz geholt hast, weil du eben nicht die Herrlichkeit in dir trägst, in der Kraft, dann tu Buße als wunderschönes, biblische Verheißung. Wer Buße tut, wer umkehrt zu ihm von ganzem Herzen, das sagt er, da werde ich mich finden lassen. Und wenn dich das irgendwie, wenn du spürst, der Heilige Geist, der spricht dich heute Abend an, selbst wenn es nur eine Hoffnung ist, selbst wenn du es noch gar nicht richtig greifen kannst, dann bitte ich dich mal aufzustehen und deine Hand aufs Herz zu legen und mit mir zu beten. Wir laden ihn jetzt ein. Und Herr, wir rufen nach einem neuen, nach einem komplett neuen Christsein. Wir gemeinsam, die wir heute hier sind, wir nehmen uns mit rein. Ich rufe genauso. Ich habe so eine Sehnsucht nach der Erweckung, die wir jahrzehntelang prophezeit bekommen. So viele Samen. So viele Hoffnungen, die immer wieder geweckt wurden. Und oft sind wir enttäuscht, dann kommt doch gar nicht mehr. Wird doch eh nichts mehr. Aber ich sag dir was heute. Du entscheidest, ob es passiert in deinem Leben. Du entscheidest, ob du erweckt wirst oder nicht. Ich brauche nicht warten, bis in Deutschland irgendwie Erweckung ausbricht. Ich kann heute sagen, ich strecke mich aus nach diesem Herrn. Und ich höre nicht mehr auf damit, mich auszustrecken. Bis diese Kraft kommt und diese Kraft mich erfüllt. Und ich höre nicht auf, die Dinge aus meinem Leben auszuweisen, die der Ersatz dafür waren. Komm, lass uns beten. Geist der Erweckung. Ich lade dich ein. Erfülle mich. Komm mit deinem Feuer. Komm mit deiner Leidenschaft. Ich gebe mich dir hin. Komm, sag es ihm einfach mal in deinen Worten. Sag es ihm einfach mal in deinen Worten. Gib ihm, ruf zu ihm, sprich zu ihm. Sag ihm, was du auf dem Herzen hast. Gib ihm die Dinge deines Herzens.
Und in der Namen und in der Autorität Jesu Christi sagen wir auch, dass wir die Mächte, die dahinter stehen, hinter auch diesen ganzen Götzen, dass wir die heute Abend konfrontieren. Und wir sagen uns nicht nur von euch los, sondern wir sagen, ihr sollt verschwinden, ihr sollt zerbrochen sein. Wir sagen, Herr, zerbrich die Macht hinter diesen Götzen. Ne? Im Namen Jesus Christus, Herr, wir sind dafür zuständig, die Altäre niederzureißen. Aber wir sagen auch, lass das Volk Gottes ziehen. Feind, lass das Volk Gottes ziehen, dass es Gott anbeten kann, dass hier jeder in eine neue Qualität durchbrechen kann, im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Ich möchte euch so ermutigen, sagt euch los. Sagt euch wirklich los von auch Mächten der Finsternis, die wirklich in unserem Land ersticken, die Dinge niederhalten möchten und so, dass man zum Schluss nur noch eine Hülse ist. Wirklich eine Pseudo-Frömmigkeit, Herr. Und wir tun Buße, Herr. In Staub, in Asche, Herr, wir kommen zu dir. Wir benennen die Dinge so, wie sie sind. Und wir sagen, Heiliger Geist, offenbare die Kraft des Kreuzes in unserer Mitte.
Lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach zu zweit, zu dritt bekennend beten. Das ist so eine Kraft, wenn wir zu zwei oder drei Geschwister im Namen Jesu vereint sind, als Jesus mitten unter uns. Und lass uns zu zweit, zu dritt einfach unser Herz Jesus ausdrücken. Lass uns einfach dieses Feuer der Leidenschaft uns wie gegenseitig zubeten. Oder lass uns es einfach ausbeten und dann einfach das Empfangen miteinander. Einfach beten, dass Jesus es schenkt. Ja? Und dass der Geist Gottes, ladet ihn ein. Ladet ihn richtig, geh ihn ein, sagt, in mein Herz, komm, ich lade dich ein. Das Feuer der Leidenschaft. Das Feuer der Erweckung. Ja? Sucht euch einfach zwei zu dritt zusammen, dort wo ihr sitzt, wo ihr steht. Dreht euch zueinander hin. Ja? Man muss das kultivieren. Gibt ein bisschen Raum. Der Geist Gottes ist da. Und es ist wunderschön, wenn wir einfach jetzt unsere Herzen zu ihm wenden miteinander. Ja?